Ziel.
NDR Info. Themen des Tages.
Was steckt dahinter, dass in Südkorea das Kriegsrecht ausgerufen wurde? Diese Frage, die lässt aufhorchen und der wollen wir gleich nachgehen, live mit unserem Korrespondenten, der gerade in Seoul ist. Außerdem beschäftigt uns, wie teuer wird die Northvolt-Insolvenz für Deutschland und sind Wölfe bald zur Jagd freigegeben? Außerdem, was hat es mit dem Schaden an zwei Datenkabeln zwischen Schweden und Finnland auf sich? Das sind weitere Fragen, denen wir jetzt hier in den Themen des Tages nachgehen wollen. Im Studio Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Und wir bleiben gleich bei den Datenkabeln. Bei dieser Nachricht haben Sie heute vielleicht auch schon gedacht, schon wieder. Also Sie vielleicht auch bei uns in den Nachrichten die Meldung gehört haben, dass es wieder einen Schaden an einem Datenkabel gibt. Es ist noch gar nicht lange her, dass zwei Datenkabel in der Ostsee beschädigt wurden. Jetzt handelt es sich um ein Internetkabel an Land. Aber in der gleichen Region zwischen Finnland und Schweden. Da lag schnell der Verdacht der Sabotage nahe. Unsere Korrespondentin in Stockholm, Sophie Donges, hat sich mit diesem Verdacht beschäftigt und ich habe sie gefragt, ob da diesmal zu schnell die Alarmglocken geschrillt haben.
Ja, das war aus jetziger Sicht betrachtet wirklich ein bisschen kurios, was heute passiert ist. Am Morgen gab es erst Medienberichte, zwei Datenkabel in Finnland seien beschädigt worden. Und dann hat es gar nicht lang gedauert. Dann hat zum Beispiel der schwedische Verteidigungsminister gesagt, er nehme das jetzt sehr ernst. Das Gleiche hat der NATO-Generalsekretär Rutte auch formuliert. Man schaue da genau hin, was in Finnland passiert sei. Und diese Reaktionen, die haben natürlich sehr viel damit zu tun, dass erst vor knapp zwei Wochen Unterseekabel in der Ostsee beschädigt wurden. Und dahinter könnte tatsächlich ein Sabotageakt stehen. In diese Richtung wird gerade ermittelt. Aber bei der Geschichte heute hat sich am Ende herausgestellt, es waren zweimal Baggerarbeiten, die zu diesem Defekt geführt haben. Also eine ganz banale Erklärung für zwei zerstörte Datenkabel.
Das ist ja aber wirklich auch ein ziemlicher Zufall, dass es an zwei Stellen gleichzeitig sozusagen Beschädigungen gibt. Wird da jetzt also gar nicht mehr weiter ermittelt?
Nee, tatsächlich nicht. Also diese beiden Vorfälle sind in zwei benachbarten Städten aufgetreten mit wenigen Stunden dazwischen. Und die Polizei hat inzwischen auch eine Pressemitteilung veröffentlicht und die ist ziemlich knapp gehalten. Da steht drin, wir hatten diese Hinweise auf die Schäden im Süden Finnlands, die haben wir untersucht. Wir können keinen Hinweis auf ein Verbrechen finden und beides Mal lagen eben Arbeiten mit einem Bagger dahinter, nichts weiter.
Anders ja aber bei den anderen beiden Datenkabeln, die Sie auch gerade schon angesprochen haben, vor gut zwei Wochen. Da wird weiter ermittelt, da wird Sabotage nicht ausgeschlossen bislang. Was haben denn die Ermittlungen da bislang ergeben?
Ja, schwedische Behörden ermitteln in dem Fall und sie haben einen chinesischen Frachter im Visier. Dieses Schiff ist offenbar zu den fraglichen Zeitpunkten an den Stellen in der Ostsee entlang gefahren, wo diese beiden Kabeldefekte dann aufgetreten sind. Was aber die Ermittlungen sehr erschwert, ist, dass laut internationalem Seerecht dieses Schiff nicht einfach durchsucht werden darf. Also man befindet sich jetzt gerade in diplomatischen Verhandlungen zwischen Schweden und China. Schwedens Ministerpräsident Christa schon, der möchte gern, dass dieses Schiff in schwedische Gewässer fährt, weil dann kann man auf eine andere Art und Weise ermitteln. Es ist aber wirklich fraglich, weil das so kompliziert ist, ob am Ende auch diese Fälle sich lückenlos aufklären lassen. Bei einem anderen Fall, zwei beschädigte Datenkabel und eine Gasleitung, das war vor einem knappen Jahr zwischen Estland und Finnland, da ist das bis heute nicht geglückt, wirklich sicher zu sagen, was da passiert ist.
Und soweit unsere Korrespondentin aus Stockholm, Sophie Donges. Mit der Northvolt-Fabrik in Schleswig-Holstein waren viele Hoffnungen verbunden. In Heide sollten Batterien für 1 Million Elektroautos hergestellt werden, und zwar pro Jahr. Es geht darum, unabhängiger zu werden von ausländischen, vor allem chinesischen Batterieherstellern. Aber Northvolt steckt in der Krise und tief in den roten Zahlen. Und das könnte auch für Bund und Land richtig teuer werden. Hans-Joachim Viehweger zu der Frage, wie teuer es werden kann.
Die Folgen der Northvolt-Pleite verfolgen Wirtschaftsminister Robert Habeck bis nach Nairobi. Der Grünen-Politiker wird dort am Rand des deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfels nach den finanziellen Konsequenzen gefragt. Doch Habeck wiegelt ab.
Northvolt selbst unterläuft jetzt einem Restrukturierungsprozess. Das haben schon viele andere Unternehmen erfolgreich durchgeführt. Dadurch wird es hoffentlich attraktiver für neue Investoren. Und wenn das passiert, das Unternehmen sich also neu aufstellt, dann werden auch die Kredite, die ihnen gewährt werden, wieder zurückgezahlt. Und da bin ich nicht ohne Hoffnung, dass genau das passieren wird.
Zunächst aber müssen aus Habecks Haushalt tatsächlich gut 600 Millionen an die staatliche KfW-Bank überwiesen werden. Die hatte Northvolt einen Kredit in Form einer Wandelanleihe gegeben. Halb abgesichert durch den Bund, halb abgesichert durch das Land Schleswig-Holstein, wo Northvolt eine Batteriefabrik baut. Und weil Northvolt nun insolvent ist, müssen der Bund und das Land vorerst einspringen. Während Habeck hofft, die Gelder nach einem erfolgreichen Insolvenzverfahren zumindest teilweise wiederzubekommen, ist die Sache für Alexander Dobrindt, den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, klar. Das Geld ist weg.
Die Pleite von Northvolt ist eine Pleite für den Steuerzahler. Und dass jetzt das Wirtschaftsministerium versucht zu verschleiern, dass es hier um erhebliche Kosten geht, die auf den Steuerzahler zukommen und letztlich eine Verweigerung der Verantwortungsübernahme erkennbar ist, das macht einen auch hier fassungslos.
In der politischen Auseinandersetzung geht es aber nicht nur ums Geld, sondern auch um die richtige industriepolitische Strategie. Zumal auch andere staatlich geförderte Projekte wackeln, so der Bau von Chipfabriken sowie die Transformation in der Stahlindustrie hin zu grünem Stahl. All das ein Beleg für das Scheitern der entsprechenden Überlegungen von Wirtschaftsminister Habeck, findet der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr.
Die Northvolt-Insolvenz ist ein Beispiel dafür, dass gescheiterte planwirtschaftliche Subventionspolitik am Ende von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern ausgebadet wird. Unternehmen ist damit schlicht und einfach nicht geholfen.
Die Grünen verteidigen dagegen die staatlichen Finanzhilfen ihres Wirtschaftsministers. Es gehe darum, Deutschland und Europa bei einem so wichtigen Thema wie der Batteriezellenproduktion unabhängiger von Lieferungen aus dem Ausland zu machen, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen Katharina Dröge.
Das ist keine allein grüne Entscheidung, dass das wichtig und richtig ist industriepolitisch, dass wir diese Produktion brauchen, sondern die Europäische Kommission unterstützt das gemeinsam. Auch ein CDU-geführtes Bundesland an der Stelle ist ja mit in die Unterstützung gegangen und auch viele große Investoren, sowohl institutionelle als auch industrielle Investoren, auch aus der Automobilindustrie, sind an dieser Stelle ja mit eingestiegen.
Viele der Investoren, darunter die Autokonzerne VW und BMW, haben ihre Beteiligungen an Northvolt allerdings schon weitgehend abgeschrieben. Inwieweit Northvolt noch einmal die Wende schafft, dürfte vor allem davon abhängen, ob sich, wie von Wirtschaftsminister Habeck gehofft, ein neuer Investor findet.
Heute Nachmittag sind in Brüssel die NATO-Außenministerin und Minister zusammengekommen und im Fokus des zweitägigen Treffens steht die Ukraine. Heute Abend tagt auch der NATO-Ukrainer-Rat. Und ein Wort hört man in letzter Zeit immer öfter: Friedensverhandlungen. Aber davor müsste es erstmal einen Waffenstillstand geben. Und ich habe unsere Korrespondentin Sabrina Fritz, die das Treffen in Brüssel für uns verfolgt, gefragt, wie darüber in der NATO diskutiert wird.
Ja, es ist in der Tat so, dass schon die Bereitschaft offenbar jetzt größer ist, dass man eine Wende in diesem Konflikt herbeiführt. Und das ist natürlich sehr komplex. Der NATO-Generalsekretär hat nochmal gesagt, erstens, die Ukraine muss aus einer Position der Stärke an den Tisch gehen. Sie muss selbst entscheiden, wann sie zu diesen Verhandlungen bereit ist. Das heißt, man will sie vor allem auch nochmal militärisch in die Lage versetzen, notfalls sich schon weiter auch gegen Russland zu verteidigen. Dann gibt es natürlich die anderen sehr heiklen Punkte. Gibt es eine Art Sicherheitsgarantie, eine NATO-Mitgliedschaft? Gibt es internationale Truppen, die das absichern? All das wird, glaube ich, jetzt auf sehr kleiner Flamme, in sehr kleiner Runde diskutiert. Aber es ist auf dem Tisch und es wird sicher ein Thema sein, was das nächste Jahr dann auch prägt.
Ja, und das hat ja auch am Wochenende der ukrainische Präsident Zelensky gefordert, dass die NATO dann zumindest Sicherheitsgarantien aussprechen solle, wenn es dann eben zu einer Waffenruhe kommen soll. Sie haben gesagt, es wird eher in kleiner Runde diskutiert. Wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, also sagen wir mal, also zum Beispiel Deutschland ist ja sehr skeptisch, was eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine betrifft. Auch der NATO-Generalsekretär hat immer gesagt, also im jetzigen Zustand, die NATO kann gar kein Land aufnehmen, das sich ja im Krieg befindet. Also es muss erstmal eine Form von Waffenstillstand geben. Es gibt aber natürlich kleine Staaten, vor allem in Osteuropa, die sehr dafür sind, dass man die Ukraine auch unter diesen Schutzschirm sozusagen dann lässt. Also insofern wird es diskutiert. man muss wirklich sehen, was gibt es vielleicht noch neben einer NATO-Mitgliedschaft, also nicht gleich sozusagen den Goldstandard, vielleicht auch kleinere Garantien. All das wird jetzt verhandelt.
Die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas war ja auch gerade erst in der Ukraine und hat jetzt sogar vorgeschlagen, einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine durch Soldaten aus Mitgliedstaaten abzusichern. Ist so eine EU-Friedenstruppe wirklich eine ernsthafte Überlegung?
Also auch ein sehr heikles Thema. Es gibt ja Länder, die hat sie auch genannt, wie zum Beispiel Frankreich oder auch Länder aus Osteuropa, die gesagt haben, ja, sie wären auch bereit, Soldaten zur Absicherung zu schicken. Aber ganz ehrlich, wenn man natürlich schon weiß, wie schwer sich Europa tut mit eigenen Soldaten, das wird nicht ohne Amerika gehen oder es wird ohne Art UN-Truppen gehen. Also man kann sich nicht vorstellen, dass nun wirklich nur eine EU-Soldatentruppe diese mögliche Friedenslinie absichert. Also ich denke mal, das war vielleicht ein Versuchsballon, aber das ist noch ein sehr weiter Weg bis dahin.
Sie haben ja auch schon die militärische Unterstützung angesprochen, auf die man jetzt zunächst erstmal auch weiterhin abzielt, auch bei der NATO. Mit welcher Unterstützung kann denn die Ukraine da jetzt auch gerade im Winter dann noch rechnen?
Ja, das sagt man immer wieder. Also der Winter steht bevor und es sind ja auch vor allem Angriffe gegen Infrastruktur. Also da geht es natürlich in erster Linie um Waffen, um Geld. Amerika hat jetzt nochmal unter sozusagen die letzten Reaktionen der beiden Regierungen nochmal 700 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dann geht es auch um Infrastruktur zu sichern. Es geht um den Aufbau von Kraftwerken, von Stromleitungen. Auch da will man die Ukraine unterstützen. Aber man sieht schon auch, also die Situation auf dem Schlachtfeld ist dramatisch. Es sind sehr schwere Kämpfe. Und man sieht schon auch, dass die Ukraine vor einem schweren Winter steht.
Soweit unsere Korrespondentin Sabrina Fritz zum Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Und gleich im Anschluss an diese Themen des Tages geht es in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien auch um die Frage von Verhandlungen im Ukraine-Krieg und mögliche Gebietsabtretungen. Jetzt aber dazu, so eine Meldung, die lässt schon aufhorchen. Südkorea ruft das Kriegsrecht aus. Als es bei uns hier Nachmittag war, war es dort schon später Abend, als Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol eine unangekündigte Fernsehansprache gehalten hat. Er erkläre das Kriegsrecht, um Südkorea vor der Bedrohung durch nordkoreanische kommunistische Kräfte zu schützen und die verabscheuungswürdigen pro-nordkoreanischen antistaatlichen Kräfte auszurotten. Diese Meldung, die wollen wir jetzt einsortieren. Dazu ist unser Korrespondent live aus Seoul mit uns verbunden, Thorsten Iffland. Was steckt hinter dieser Aufrufung des Kriegsrechts in Südkorea?
Ja, nach unserer Einschätzung, und wir waren gerade mit unseren südkoreanischen Kollegen unterwegs, als die Eilmeldung auf unsere Handys kam, ist das eine Art Retourkutsche von Präsident Yoon gegen die Opposition. Die hat die Mehrheit im Parlament und will einem Haushaltsentwurf von der Regierung Yoon nur in einer sehr abgespeckten Version zustimmen. Da scheint dem konservativen Präsidenten am späten Abend hier in Seoul in gewisser Weise endgültig der Kragen geplatzt zu sein, dass er das scharfe Schwert der Ausrufung des Kriegsrechts gewählt hat. Hier in Südkorea ist seit Wochen, wenn nicht schon seit Monaten innenpolitisch richtig Alarm. Es geht neben dem Staatshaushalt noch um diverse andere Skandale, was beispielsweise Yoons Ehefrau angeht oder andere hochrangige Regierungsmitglieder. Also die Stimmung ist extrem emotional. Schon als wir am Sonntag hier angekommen sind in Seoul, gab es riesige Demonstrationen, lautstark, aggressiv. Und auch jetzt haben sich schon wieder etliche Demonstranten an der Nationalversammlung zusammengefunden. Diese neue Eskalation, die Ausrufung des Kriegsrechts lädt die Gemüter natürlich dann noch weiter auf.
Aber das ist dann also eine rein innenpolitische Geschichte. Welche Maßnahmen will der Präsident da jetzt ergreifen?
Ja, das ist noch völlig unklar. Niemand weiß so genau, was das jetzt eigentlich bedeutet und welche Folgen das hat. Von der Verfassung her kann das Parlament das Kriegsrecht des Präsidenten wieder aufheben mit einer einfachen Mehrheit. Dazu müsste das Parlament aber erst einmal ordnungsgemäß zusammenkommen. Es gab auch schon Bilder, habe ich gerade gesehen, wie Polizisten den Weg ins Parlament blockierten. In diesem Augenblick sehe ich aber eine Eilmeldung, dass das Parlament, sprich also die Opposition, mit ihrer Mehrheit das Kriegsrecht wieder aufgehoben hat. Das müssen wir hier noch verifizieren. Also es geht ziemlich drunter und drüber. Was feststeht, ist, dass Yoon, Sie haben das schon angesprochen, die sehr angespannte Lage zwischen Nord- und Südkorea nutzt, um diesen Schritt zu rechtfertigen. Er sagte, dass das Parlament ein Zufluchtsort für Kriminelle geworden sei und dass die Opposition mit dem Regime in Nordkorea sympathisiere. Und um die verfassungsgemäße Ordnung zu schützen, wolle er eben nun diese pro-nordkoreanischen Kräfte auslöschen. Aber das ist nach meiner Einschätzung eher ein Ablenkungsmanöver, ein rhetorisches.
Und Sie sagen, da passiert gerade noch ganz viel im Moment in Südkorea. Nur für den Moment ganz kurz, wie nehmen das auch dort die Menschen wahr? Und was bedeutet das auch insgesamt für Südkorea?
Ja, in erster Linie, glaube ich, ist gerade mal so eine ganze Menge Ungewissheit mit dabei. Viele, gerade die Älteren, dürften sich an eine Ära autoritärer Regierungen in den 1980er Jahren erinnern. Und die Bilder, die wir hier gesehen haben und auch immer noch sehen, die sind schon dramatisch. Hubschrauber landen auf dem Dach der Nationalversammlung. Alle politischen Aktivitäten seien untersagt, erklärte eben ein Befehlshaber des Kriegsrechts. Alle Medien würden von der Regierung überwacht, hieß es weiter. Jeder, der gegen das Kriegsrecht Verstoße könne jedoch ohne Haftbefehl festgenommen werden, erklärten die Streitkräfte. Wie lange das und ob es wirklich Bestand hat nach den neuesten Entwicklungen, das kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings niemand sagen.
Und soweit erste Informationen aus Südkorea von unserem Korrespondenten dort, Thorsten Iffland, wo der Präsident das Kriegsrecht ausgerufen hat. Die AfD nimmt sich gerade ein Beispiel an der SPD. Richtig gehört. Es geht um die Jugendorganisation der Partei. Das ist die Junge Alternative, kurz JA. Und von der will sich die AfD trennen, um dann eine neue Jugendorganisation zu gründen. Und da scheint das Modell der Jusos, der Nachwuchsorganisation der SPD, gerade als Vorbild zu dienen. Unsere Korrespondentin in Berlin, Dagmar Peppin, berichtet über die Trennungspläne der AfD von der JA.
Potsdam am 22. September. Landtagswahl in Brandenburg. Auf der Wahlparty der AfD feiern Anhänger zum sogenannten Abschiebesong. Mittendrin, singend und tanzend, Anna Leisten, die Vorsitzende der Jungen Alternative in Brandenburg und Mitglied im Bundesvorstand der JA. Leisten ist mehrfach aufgefallen durch ihre Nähe zu rechtsextremen identitären Bewegungen. Vor einem Monat gerieten zwei Funktionäre der JA Sachsen in die Schlagzeilen. Sie wurden gemeinsam mit anderen jungen Männern festgenommen als Teil der sogenannten sächsischen Separatisten, gegen die der Generalbundesanwalt wegen Terrorverdachtes ermittelt. Sie sollen einen möglichen Umsturz vorbereitet haben. Darüber hinaus stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die Junge Alternative seit April 2023 als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. In der AfD-Spitze wurde schon längere Zeit darüber diskutiert, ob man die Jugendorganisation stärker an die Leine nehmen sollte. Und wenn ja, wie?
Die Reorganisation ist eine Verplanung von, glaube ich, jetzt mehr als 3 Jahren. Es hat einen enorm langen Vorlauf gehabt,
sagt Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der AfD. Weidel wird am Samstag offiziell als erste Kanzlerkandidatin ihrer Partei aufgestellt. Im anstehenden Bundestagswahlkampf kann sie Skandale oder Querschüsse aus den eigenen Reihen nicht gebrauchen. Ihr Ziel, die AfD soll professioneller auftreten, disziplinierter. Der Beschluss, den der AfD-Bundesvorstand am Montag einstimmig getroffen hat, soll dabei helfen.
Und zwar wollen wir, dass die Mitglieder der Jugendorganisationen auch zeitgleich Mitglied der AfD sind. Und das haben wir momentan nicht.
Von den rund 2400 Mitgliedern der Jungen Alternative sind nach Schätzungen der Parteispitze nur rund die Hälfte auch Mitglied der AfD. Ziel sei es, eine größere Schnittmenge zu erreichen, so Weidel.
Das ist deshalb so wichtig, damit die Mutterpartei, die Alternative für Deutschland, auch Durchgriffsmöglichkeiten hat auf die Jugendorganisation, die sie derzeit nicht innehat.
Zum Beispiel durch Ordnungsmaßnahmen wie Parteiausschussverfahren. Dennis Holoch hat im Bundesvorstand der AfD an den Umbauplänen mitgearbeitet. Die neue Regelung werde die politische Schlagkraft der JA vergrößern, sagt der 35-jährige Landtagsabgeordnete aus Brandenburg.
Weil wir eben damit eine bessere Zusammenarbeit zwischen Jugend und Partei gewährleisten können und auf der anderen Seite der Jugend auch den Schutz bieten können, den sie braucht, weil wir wissen, dass von extern durch den Verfassungsschutz und andere Organisationen, durch Nancy Faeser, unsere Partei und unsere Jugendorganisation ungerechtfertigt angegriffen wird.
Für die geplante Reform muss die Satzung der AfD geändert werden. Nötig dafür ist auf dem Bundesparteitag Mitte Januar im sächsischen Riesa eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen. Der Bundestagsabgeordnete Jan Nolte, Spitzenkandidat der AfD in Hessen für die Bundestagswahl und ehemaliger JA-Landesvorsitzender, setzt darauf, dass die Reformpläne dort grünes Licht bekommen.
Also es ist einstimmig durch den Bundesvorstand gegangen. Ich glaube schon, dass das auch die entsprechende Zweidrittelmehrheit erhalten wird.
Allerdings sind AfD-Bundesparteitage oft schwer berechenbar.
Warum will sich die AfD von ihrer Jugendorganisation trennen? Will sich die Partei wirklich vom Rechtsextremismus lossagen, wie sie sagt? Unser Korrespondent in Berlin, Gabor Hallers, glaubt das nicht.
NDR Info. Die Meinung.
Die junge Alternative ist gesichert rechtsextrem und das versteckt sie auch gar nicht. Sie spricht von Remigration und zwar millionenfach, singt einen Abschiebesong übrigens mitten auf der AfD-Wahlparty in Brandenburg. Sie stellt ein Computerspiel online, in dem es Punkte gibt, wenn man Menschen mit dunkler Hautfarbe und blutige Messer kombiniert. Jetzt sagt die AfD, wir greifen durch. Die Partei will nicht hinnehmen, was der Nachwuchs so treibt. Leute aus der Partei werfen, die die Grenzen überschreiten. Mich überzeugt das alles nicht. Denn die AfD ist doch selbst eine Partei, die als rechtsextremer Verdachtsfall gilt. Der Vorsitzende der Jugendorganisation sitzt auch im Bundesvorstand der AfD. Ein ehemaliger Soldat, eingestuft als Extremist. Die junge Alternative ist nicht irgendein Verein, mit dem die AfD nichts zu tun hat. Die Gründe für das Durchgreifen sind in meinen Augen andere. Die AfD weiß ganz genau, die junge Alternative könnte leicht verboten werden. Sie weiß, dass vieles von dem, was aus dem Jugendverband kommt, den Verfassungsschutz interessieren dürfte. Und wenn es irgendwann um die AfD geht, vielleicht sogar ein Verbot im Raum steht, dann könnte die Frage gestellt werden, habt ihr euch eigentlich distanziert? Die Frage stellt sich auch an anderer Stelle. Drei AfD-Landesverbände sind gesichert rechtsextrem. In Thüringen hat dann Björn Höcke die AfD zur stärksten Kraft gemacht. Ein Mann, der vor Gericht dafür kämpft, einen Spruch der SA ungestraft sagen zu dürfen. In Bayern hat die AfD gerade beschlossen, sie wolle Remigration als Staatsziel, notfalls die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen. Das ist kein lustiger Abschiebesong und kein Computerspiel. Nein, es ist ein offizieller Beschluss. Wenn die AfD also glaubhaft sagen will, wir haben nichts mit Rechtsextremismus zu tun, dann sollte sie nicht erst bei der jungen Alternative anfangen. Dann müsste sie in einigen Landesverbänden aufräumen, müsste Björn Höcke und andere aus der Partei werfen. Das traut sich die Parteispitze aber nicht und sie will es auch nicht. Denn die Wahlen im Osten haben es gezeigt. Die AfD wird gewählt, nicht nur trotz, sondern immer öfter auch wegen der Extremisten in der Partei.
Soweit die Meinung von unserem Korrespondenten in Berlin, Gabor Hallers. Und jetzt in den Themen des Tages noch zu etwas, das hier bei uns im Norden immer wieder zu heftigen Diskussionen führt. Zwischen Tierhaltern und Tierschützern. Sie ahnen es wohl, es geht um den Wolf. Besser gesagt um seinen Schutzstatus und die Möglichkeit, ihn abzuschießen. Und heute hat der Europarat den Weg für einen schwächeren Schutz von Wölfen freigemacht. Was das nun bedeutet und ob der Wolf damit zur Jagd freigegeben wurde, habe ich mit unserer Korrespondentin in Brüssel, mit Helga Schmidt, besprochen. Zunächst wollte ich aber wissen, was hinter der Berner Konvention steckt, in der nun der Schutzstatus des Wolfes von streng geschützt auf geschützt gesenkt wurde.
Also die Berner Konvention ist ein internationaler Vertrag, in dem sich mehrere Länder verpflichtet haben, Arten zu schützen. Und für den Wolf bedeutet die Entscheidung von heute, er bleibt eine geschützte Art, aber der Schutz wird gelockert. Im Moment sind Wölfe streng geschützt, in Zukunft sollen sie nur noch geschützt sein. Und ganz konkret heißt das, wenn es in einer Region viele Wolfsrudel gibt, wenn der Bestand zu groß wird und zum Beispiel Schafe oder Ziegen oder Ponys von Wölfen erlegt werden, dann können Wölfe unter bestimmten Umständen auch gejagt und erschossen werden.
Diese Berner Konvention, die wurde ja schon 1979 verabschiedet. Damals, da kehrte der Wolf gerade erst so langsam wieder in Europa zurück, galt ja nahezu als ausgerottet. Ist da diese Anpassung deshalb jetzt auch nötig gewesen, nachdem sich der Bestand des Wolfes ja nun doch recht gut erholt hat?
Ja, jedenfalls diejenigen, die für die Lockerung des Wolfschutzes sind, die sagen das und können das auch mit Zahlen belegen. Der Wolf ist einfach nicht mehr vom Aussterben bedroht. Wenn man sich die Zahlen in Niedersachsen zum Beispiel anschaut, da gibt es im Moment gut 50 Wolfsrudel, 54 ganz genau. Dann kommen noch einige Wolfspaare dazu und auch Einzelwölfe, die sich räumlich sehr ausgebreitet haben, sodass man sagen kann, von Aussterben ist da keine Rede mehr. Die sind gut angesiedelt. angesiedelt worden. Ja, und jetzt geht es dann darum, so heißt das jedenfalls in den politischen Stellungnahmen, um ein weitgehend konfliktarmes, um ein Nebeneinander von Weidetierhaltung auf der einen Seite und dem Wolf in den Regionen, in denen er wieder heimisch geworden ist.
Heißt denn da jetzt aber diese Herabstufung des Schutzstatuses, dass die Wölfe damit zur Jagd freigegeben sind?
Nein, sie sind überhaupt nicht zur Jagd freigegeben werden. Das heißt nur, dass in Zukunft Wölfe leichter erlegt werden können. Also bisher war es so, wenn zum Beispiel ein Pony in der Weide lag, tot, und es ist klar, ein Wolf hat das Pony gerissen, dann musste eine DNA-Analyse gemacht werden von den Bisswunden beim Pony. Und dann musste man genau ermitteln in dem genetischen Wolfsbestand, zu welchem Rudel oder welcher Wolf konkret das gewesen ist. Und erst dann konnte eine Schussfreigabe erfolgen, aber auch nicht immer. Und das soll in Zukunft einfacher werden durch das sogenannte Wolfsmanagement. Mit anderen Worten, problematische Einzeltiere sollen leichter gejagt werden können.
Die Zustimmung des Europarates jetzt war ja erstmal die Voraussetzung für Änderungen der EU-Gesetze. Wie geht es da jetzt weiter? Wann gelten denn dann diese neuen Regeln für den Umgang mit dem Wolf in der EU, aber auch in Deutschland?
Ja, die EU ist ja nur ein Teil des Europarates, und die musste sich erstmal die Genehmigung jetzt vom Europarat holen, diesen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag der Berner Konvention ändern zu können. Das heißt jetzt, wenn der wirklich dann Gesetzestext ist, damit rechnet man so im März 2025, dann kann die EU ihre EU-Gesetze ändern. Dazu braucht es nochmal die Zustimmung des Europäischen Parlaments und der 27 Mitgliedsländer, und dann geht das in die Hauptstädte und dann, besonderer Fall Deutschland, nochmal in die Bundesländer, weil das dann in der Regel nicht nur im Bundesnaturschutzgesetz neu geregelt werden muss, sondern auch in den Jagdgesetzen, Jagdschutzgesetzen. Und das wird sicher noch einige Monate dauern. Also wenn das 2025 dann in den Regionen, in den Bundesländern ankommt, dann ist es früh, kann auch sein, dass es 2026 wird.
Und soweit unsere Korrespondentin Helga Schmidt aus Brüssel. Und das waren die Themen des Tages.